Dankeschön, auf Wiedersehen, Liga 3.
Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Also ich finde, dieser Song ist das Beste, was am vergangenen Wochenende passiert ist. 0-2 gegen Ingolstadt wollen wir gar nicht mehr groß drüber reden. Tim, bei dir sieht es ein bisschen anders aus. Du guckst grumpy.
Wie immer.
Nur wenn du die ersten beiden Töne hörst. Und deinen ganzen Frust kannst du heute bei Jörg Conradi ablassen. Jörg,
Tut mir leid, Tim. Tut mir leid.
Ganz kurz zu deiner Person. Du bist heute unser Gast. Du bist nicht nur Liedermacher. Da sind wir ja sozusagen unter uns. Auch wir sind ja mehr oder weniger MSV-Musikproduzenten geworden im Laufe der Saison. Du bist auch Stadionsprecher der MSV Frauen und langjähriger und ewig treuer MSV-Fan vor allen Dingen auch.
Ewig treu. 3 Jahrzehnte bestimmt. 93, 94, erstes Spiel gesehen gegen Gladbach unter der Woche. 30.000 beim MSV im Wedau-Stadion. Ich kannte 2 Leute aus dem Fernsehen, aus dem Kicker. Das waren Kötzle und Weidemann. Die treffen zum 2-0, wir gewinnen. Was willst du mehr? Da bist du infiziert,
wenn oder? So einen Auftakt wirst du heutzutage nicht mehr bekommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und du bist dem MSV treu geblieben über die Jahrzehnte, hast natürlich jetzt auch deine Emotionen in du musstest irgendwo hin mit deinen Emotionen und hast diesen Song produziert mit der Melodie der Flippers, der jetzt durch die MSV-Bubble geht. Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen Liga 3. Ich bin, muss ich sagen, schon beim Thema Galgenhumor angekommen und fand's witzig. Tim, du kannst noch nicht drüber lachen, ne?
Also ja, ich habe natürlich auch mir den Song mal angehört und es ist ja auch lustig. Du hast den Text sehr schön umgedichtet, um es mal dabei und im Positiven zu bleiben. Aber ich, ganz ehrlich, wir haben jetzt ja häufiger auch so ein bisschen annähernd so über Trauerbewältigung gesprochen hier im Podcast und wie man damit umgeht. Und ich glaube jetzt letzte Woche mit Bärbel Baas zum Beispiel, da sind wir ja auch alle irgendwie auf einen Nenner gekommen, wo wir gesagt haben, ja, das ist jetzt erstmal eine Zäsur, aber es muss ja weitergehen und es wird weitergehen.
Ja.
Jetzt so länger ich mit dem Gedanken an Liga 4 rum oder darauf rumkaue, desto schwerer fällt mir das. Ich habe so das Gefühl, ich gehe tatsächlich in verschiedene Trauerstadien. Und es liegt nicht daran, dass ich jetzt vor Ingolstadt noch Hoffnung gehabt hätte. Aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich das Ingolstadt-Spiel nicht gucken konnte. Das lag zum einen daran, dass meine Mama Geburtstag hatte. Wollte mir den Tag nicht versauen lassen. Aber auf der anderen Seite, ich habe es mir dann nachher angeschaut, natürlich, um mitreden zu können. Und aber ich merke wirklich, wie es im Moment sich bei mir so setzt. Und ich merke, dass mich das Ganze schon ziemlich mitnimmt und ich auch ziemlich traurig bin. Und das kommt so nach und nach. Ne? Zum Beispiel jetzt steht Sandhausen an am Wochenende und ich freue mich überhaupt nicht. Das war jetzt auch zuletzt bei den anderen Heimspielen jetzt nicht dolle, aber irgendwo war ja zumindest noch so ein Funken, boah, wenn wir heute nochmal, dann zumindest dieses, irgendwie kriegen wir vielleicht noch irgendwo so ein Strohhalmchen. Ne? Und das ist jetzt ja komplett weg. Jetzt gucken wir uns Schubert und Bajic an, was die mit der Mannschaft verzapfen. Da kann ist eine Wundertüte. Die können sagen, wir stellen uns noch mal ins Schaufenster oder wir lassen uns jetzt abschießen, weil eh alles egal ist. Ich möchte nur sagen, ich kommentiere, es ist viel in mir drin.
Ja, ne? Und aber du bist gerade eher in der Trauerphase Verzweiflung.
Ich bin eher so, und dann hörst du diesen Song und denkst und schmunzelst, denkst du, nice umgetextet, passt alles sehr gut. Aber ich muss mir den jetzt nicht 10-mal anhören. Also ja. dafür reibt es mir noch zu tief.
Jörg, du hast in welcher Trauerphase befindest du dich? Du hast ja einen kreativen Ansatz jetzt gewählt, ja. um irgendwie diese Wut, diese Trauer, die vielen Gefühle, die du ja wahrscheinlich auch in dir hast, zu kanalisieren.
Erstmal Happy Birthday nachträglich an Frau Gieske. Also wirklich, Tim, deiner Mama alles Gute nachträglich. Ich hoffe, die hat das Spiel auch nicht gesehen.
Nee.
Okay. Und ich bin da voll bei Tim. Und so wie wir hier gerade sitzen, nämlich in einer total gemischten Haltung auch, ne? So geht's in unseren Köpfen, ja, glaube ich, seit Wochen, seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren oder Jahrzehnten. So, und wenn, so wie Tim das gerade, also würde ich so unterschreiben, ne? Also du bist echt in einem Modus, wo du teilweise echt schon denkst, hast du überhaupt Bock, dir das jetzt gerade noch anzugucken?
Absolut.
Mir ging's beim letzten Mal genauso. Also das Spiel gegen Ingolstadt, ich habe es auf der Couch mir angeguckt, ich hatte aber meinen Laptop aus Gründen auf dem Schoß, um dann noch was fertig zu bringen. Und bin dann zwischendurch mal mit einem Blick auch Richtung Fernseher gegangen. Und ja, spätestens zum Ende hin, wenn abgepfiffen wird und aus der Kurve Worte skandiert werden, die teilweise Trainern, Spielern die Tränen in die Augen treiben, dann bist du doch wieder dabei und denkst so, ach, scheiße, ey. Die Situation ist nicht gut und die bringt uns teilweise auch, also mich, und das hat auch dazu geführt, dass ich diese Nummer mit dem Lied überhaupt gemacht habe. Für mich ist das, wenn ich Musik mache und so einen raushau wie jetzt, dann ist das eine Art Trauerbewältigung wirklich halt. Ne? Ich bin dann irgendwie am Kopf, denke ich so, boah, es geht nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, ich muss jetzt irgendwas machen. Andere schreiben irgendwelche Gedichte oder keine Ahnung was.
Zeichnen Podcasts auf
und haben hier ihre Therapie einmal in der Woche und das ist gut. Man muss sich darüber austauschen und man sollte das auch, da bin ich auch, also ich brauche lange, um irgendwie realisieren zu können, du kannst ja jetzt gar nichts dran machen. Ich würde am liebsten irgendwie hinrennen und sagen, ey, lass uns doch irgendwie die ganze Nummer hier retten, aber du kannst es nicht und das ist dann irgendwie meine Art, damit umzugehen. Und ja, um das abzuschließen, dieses Karussell beziehungsweise diese Achterbahn, die der Tim auch gerade wunderbar beschrieben hat, ja, die geht mir natürlich auch seit langer, langer Zeit. Ja.
Wie produziert man so eine Geschichte? Bist du so professionell drauf, hast du ein eigenes Tonstudio, machst du das am Laptop mit ein paar Samples und hast ein Mikrofon zu Hause rumstehen?
Genau. Also ich habe ja schon das ein oder andere Ding einfach für mich zu Hause so produziert, wie du es gerade schon gesagt hast, am MacBook. Und es ist tatsächlich so, wie man sich das früher bei den Hip-Hopern so vorstellt, in den 90ern, die tatsächlich noch in einem Schrank stehen mit ihren Klamotten und den dicken Jacken dazwischen, weil da der Sound wunderbar ist, kein Hall da ist oder irgendwie so. Daher, genau. Und dann hast du ein paar Instrumente zu Hause, hast ein gutes, einen starken Rechner zu Hause. Und dann tobst du dich einfach aus. Ne? Ich habe mir auch einige Dinge, also ich habe nur bei Peter Busch Gitarre spielen gelernt mit 11 Jahren. Übrigens. So, bitteschön, liebe Grüße gehen raus an Peter. Ohne den würde ich diesen ganzen Quatsch, glaube ich, gar nicht machen. Bester Mann, wirklich, allerbester Mann. Was das Gitarrenlehrer-Universum
zumindest
angeht. So, und wenn du sowas dann irgendwie adaptierst, auch auf Tasteninstrumente und so, und dich dann so ein bisschen austobst mit einfachsten Softwares, die es so gibt halt, dann kann so eine Nummer entstehen. Und wenn du dann noch die Kraft und Power hast, 25 Stimmen übereinander zu singen, 12 rechts, 12 links, eine in der Mitte,
dann klingt das auch einigermaßen.
Dann sollte es auch einigermaßen klingen. Hat man mir zumindest zuletzt immer wieder attestiert. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, wenn es den Leuten trotzdem gefällt und primär mir gefällt.
Ja, das ist alles gut. MSV-Hits bei Conradis aus dem Kleiderschrank, also quasi.
Ja, genau. Ja. MSV kommt bei
Conradis. Nein, und man muss ja sagen, ich verstehe auch deine Position, Tim. Ich habe nur mitbekommen jetzt am vergangenen Wochenende, Jörg, ich glaube, du hattest ja gar nicht geplant, dass das irgendwie im MSV-Universum viral geht. Du hast es irgendwie ein paar Kollegen geschickt. Aber es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie oft wurde es dir geschickt? Mir wurde es 5-mal alleine geschickt.
Mehr.
Ne? Ja, okay, ja, schön. Vielen Dank.
Und es ist dann auch noch, ja, bitte.
Nein, Tim, bitte.
Es ist dann auch noch 20 Mal in Stories irgendwie aufgebaut. Yeah, also es war wirklich dann teilweise Stories so, dass immer wieder dieser Song dann von vorne, und ich dachte irgendwann,
ja.
Auch bei
irgendwann nervt's auch.
Ja, aber ich glaube, das ist, also wenn du dir so einen Song nimmst, ne, dann ist es ja auch irgendwie der Sinn, dass, also allein die Melodie triggert ja einige schon.
Ich hatte so gehofft, dass diesen Song die nächsten 10 Jahre, ich hatte so gehofft, dass der jetzt erstmal wieder in der Mottenkiste verschwindet. So.
Total. Was ich aber wusste, ist, egal wie die Stimmung ist, gerade in der Kurve, und auch in der Kurve, gerade auch im Stimmungsblock bei den Ultras oder so, wenn die Stadionregie diesen Song abgespielt hat, das Original von den Flippers, dann konnten wir gefühlt 0-4 zurückliegen. Die haben sofort alle irgendwie ein Grinsen drauf gehabt. Also diese Melodie und dieser ganze Song, weil der ist so schön in Dur, der wird da hingeschmalzt und das ist einfach, Lebensfreude.
Schlechte Laune verboten.
Schlechte Laune gibt es hier nicht. Das ist ein bisschen so, sag mal so, das WDR4 unter den Schlagern.
Ja, das alte WDR4.
Das alte WDR4.
Genau. Ja, das ist halt wirklich so geblümtes Hemd, Shorts und so. Und also gefühlt so, ah, sexuelle Übergriffe, sowas gibt es doch noch gar nicht. Also so ein bisschen, das ist auch, es hat sowas schön flippermäßig ewig gestriges irgendwie, weißt du, ja, was ich
absolut,
meine?
Absolut, absolut. Und ich glaube, so eine Melodie mit einem vernünftig getexteten, mit einem vernünftig geschriebenen Text, dann holst du die Leute halt ab. Die Frage ist natürlich jetzt, wie weit geht der Galgenhumor? Mhm. Wir haben jetzt noch 4 Spieltage, wir haben noch 2 Heimspiele, wir spielen zu Hause noch gegen Sandhausen und gegen Aue. Ich fänd's interessant zu hören, in dem Fall ja, ob die Stadionregie das Ding spielen würde.
Tja, da sind wir mal gespannt. Also ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich weiß, dass es denen vorliegt. Liegt irgendwie gefühlt jedem zweiten, habe ich gerade, euch liegt's auch vor. Ja, also klar. Auch
was?
Teilen der Stadionregie liegt's vor. Ihr habt's mir gerade gesagt, es wurde geteilt.
Absolut. Also
ich weiß ehrlich gesagt nichts. Ich gehe da hin am Samstag, ich habe meine Dauerkarte, ich gehe hin und guck mir das an.
Ja.
Und hör mir das an. Und wenn da mein Lied läuft und die Leute wippen so ein bisschen dazu, ist gut. Und wenn sie auch nicht dazu wippen, das wollte ich kurz noch losgelassen haben, die Reaktion teilweise, die Kommentare, die in den verschiedenen Portalen, wo das jeweils geteilt wurde, die unter dem Lied stehen, da kommen Reaktionen aus, ohne Flachs, aus Saarbrücken, aus Ulm, aus Mannheim, aus Oberhausen. Und was schreiben die Leute? Boah, ihr tut mir echt leid. Und
das
war nicht wegen des Liedes, sondern was passiert mit uns Traditionsclubs noch?
Ja.
Grüße aus Oberhausen. Ja. Aus Lübeck kommt von wegen, komm, da freut, auf so einen Gegner freut man sich, ihr habt Humor, ihr geht mit so einer Sache positiv irgendwie um. So.
Ja.
Und wenn das der Effekt ist, also der MSV Duisburg auch dadurch nochmal Solidaritätsbekundung von außerhalb bekommt, ne? Ich sag mal, das Motto, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, hatten wir vor ein paar Jahren noch enormer.
Ja.
Thema Lizenzentzug.
Ja.
Und wenn so eine Geschichte, also wenn man uns jetzt quasi auch fast mit offenen Armen und nicht mit Hämen oder so in der Regionalliga empfängt und sagt, ey, guck mal, da sind die mit Humor auch hier um die Ecke kommen, und dann ist mir das viel wichtiger, als wenn die sagen, ey, Lied ist geil.
Ja. Glaubst du, in der Regionalliga freuen die sich eher auf uns lustige Duisburger oder eher darauf, dass mal wieder eine Pommesbude brennt und der Schreck vom Niederrhein mal wieder hochkommt? Ich weiß nicht, ob man sich so sehr auf Duisburger freut in Gütersloh und so.
Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe einfach natürlich auf schöne Spiele auf dem Acker irgendwo, die friedlich ausgehen. Natürlich
auf dem Acker?
Dritte Halbzeit?
Nein. Also wenn man sich die Platzverhältnisse teilweise anguckt, dann weiß natürlich jeder, was ich meine. Aber so, ne, friedlich verbale Scharmützel darf es natürlich immer wieder geben, aber Leute, bleibt friedlich und lass uns einfach zusammen das machen, was wir wollen, nämlich geilen Fußball
gucken. Nein, es ist schon so, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich habe sogar aus Essen teilweise gehört, ey Leute, bei aller Rivalität und bei aller Häme auch natürlich jetzt an der Hafenstraße am Spieltag gegen Essen, eigentlich fänden wir es doch geil, wenn wir weiter gegen euch kicken könnten in regelmäßigen Abständen. Ne?
So, und das habe ich auch unabhängig von dem Lied. Ich habe mir 2 Auswärtsspiele angetan in dieser Saison und die habe ich auch besungen da drin, weil die musste ich auch verarbeiten, und wenn es nur 3 Zeilen sind.
Also 1 war Uerdingen dann
definitiv. Naja, das habe ich mir im Stream angeguckt, wo ich noch einen 5er oder einen 10er für am Tisch gelegt habe, und der lief nicht. Aber
War so eine Pay-Per-View-Geschichte. Ne?
Ich habe mich da noch mit KFC Uerdingen Menschen unterhalten und das hat alles irgendwie nicht funktioniert.
Okay, was waren denn die beiden Spiele?
So, und die anderen beiden Spiele, die besinge ich, das war Arminia Bielefeld und das war Rot-Weiß Essen. Da bin ich dann mit hingefahren. Also ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie oft ich auswärts war in den letzten Jahren. Lautern habe ich nochmal mitgenommen, irgendwann vor 1-2 Jahren. Und Bielefeld, Essen, also ich will diese Spiele, da will ich nie wieder dran denken. Aber in Essen kam nach dem Spiel trotzdem die ein oder anderen coolen Familienpapas mit RWE-Trikot auf uns zu und sagen, ey, Leute, wir wollen weiter gegen euch spielen. Wir wollen solche Spiele haben. Ihr müsst wieder hochkommen. Egal, also wenn ihr jetzt absteigt, ihr müsst wieder hochkommen. Und deswegen, eben jenes, dessen Namen ich nicht in den Mund nehmen würde, halt die Voldemorts unter den MSV.
Echsen.
Genau, die Exner und die ganzen, die südlich dieser Stadt irgendwie leben. Und
über die reden wir ja schon mal gar nicht.
Reden wir nicht. Stadion voll, weil sie Tickets verschenken. Ja, genau. So. Also, ne, wenn wir trotzdem von denen Solidaritätsbekundungen kriegen, dann ist mir das echt viel wichtiger, als dass die Leute irgendwie das Lied großartig abfeiern.
Ja, aber das schwingt so ein bisschen mit einfach. Ja. Ne? Du hast es gerade ganz schön umrissen. Die Menschen auch außerhalb der MSV-Bubble bekommen das mit und denken sich, na, immerhin haben sie Geigenhumor, in Klammern, bis auf Tim Kiesk.
Ich ich also die Essener können auch ihr Mitleid sowas von behalten. Also das ist mir ganz ehrlich, sorry, sehr nett, ja, aber ich brauche kein Put von Essener.
Ja, du kannst sie halt auch nichts davon kaufen, so kann man es natürlich auch.
Und sehen. Ich will weiter solche Situationen. Ein Kollege war bei einem Frauenfußballspiel in Essen. Die spielen hier, die SGS spielt ja
an der Hafenstraße.
Und Kollege Niki, ich weiß gar nicht, ob es Kollege Niki war, ich glaube, der hatte einen Schal, einen MSV-Schal dann dabei, ja. als die MSV-Frauen dann auswärts an der Hafenstraße gespielt haben.
Ja.
Und dann läuft ein Vater in Rot-Weiß-Essen-Kutte mit seinem kleinen Sohn an der Hand an dieser Ticketbox vorbei, wo Niki und Kollegen gerade irgendwie sich Karten kaufen wollten.
Ja.
Und der Vater nickt Richtung Schal von Niki, sagt zu seinem Sohn, guck mal da. Was eine Fotze.
Aha. Ah, da bewirbt sich jemand für den Dad of the Year Award.
Also so, weiß nicht, der Sohn vielleicht, mir wurde das ja auch nur weitergetragen, irgendwie 8 bis 10 Jahre alt, aber der hat auf jeden Fall schon mal
ja, man muss
gute Erziehung genossen. Sowas will ich weiter. Ich will nur sagen, ich will, sowas ist mir lieber immer noch, als, wie gesagt, die liebe Essener, vielen Dank, wenn ihr mit euch uns fühlt, aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich will euch lieber eine Liga unter mir als über mir sehen. Behaltet eure Häme, eure Mitleid.
Ich sehe das ein bisschen anders, aber das ist natürlich auch eine legitime Position zu sagen, kann ich mir auch nichts von kaufen, wir steigen ab, ihr Penner.
Ja. Was mich interessieren würde, Tim, ich sitze jetzt hier in einem Pullover, der eine Farbe trägt, die du niemals tragen würdest freiwillig. Also wir haben gerade über zwei Vereine gesprochen, die genau diese Vereinsfarben haben.
Das ist auch laut, geht auch ganz in die lauteren Richtung für mich auch.
Okay. Und da zuckt das rechte Bein direkt.
Ganz alles ehrlich, gut. Also ich würde aber deinen Pulli, den du gerade trägst, ja eh als rötlich bezeichnen.
Ja, aber
also,
das hat so was Rostiges und so eine ähnliche Farbe hatten die Lauterer ja auch mal in den 10er Jahren, als die Bundesliga gespielt haben, wo Ivo Iličević und so dann noch gespielt haben. Da war das Trikot so ähnlich.
Lautern ist ja auch wirklich ein, das muss man nochmal sagen, also wir können über Fortuna reden, wir können über Essen reden, aber für den Kollegen irgendwie, es ist auch ein irrationaler Hass, den du auf Kaiserslautern hast, aber...
Erste große Niederlage, das 1:7 damals, ich hab's gesehen und hab gedacht, ja, hier bleibst du trotzdem. 1:7, mein damaliger Kumpel Heiko Stein aus Altrip in der Nähe von Speyer. Den haben wir damals, war ich 7 oder 8 oder so, haben wir den im Malle-Urlaub kennengelernt. Ich mit meinen Eltern, er mit seinen Eltern. Und er war riesen Kaiserslautern-Fan. Und dann war er am Wochenende bei uns in Duisburg und der hat gesagt, hör mal, es passt, ne? Der MSV spielt gegen Lautern. Und dann sind wir da hin und dann werden wir da 1:7 abgeschlachtet. Ich glaube, nach dem 5. Gegentreffer ich bin 2-mal aus dem Stadion gegangen in den letzten 30 Jahren.
Mhm.
Genau.
Ja, 7 Gegentore.
Ja, 7 Gegentore, das war heftig. Also Lautern ist jetzt, ich habe da eine Verbindung zu aufgrund dieses Kumpels von damals, aber deswegen trage ich hier keinen rostroten Pulli.
Ja, aber wenn wir jetzt mal in die Realität zurückkehren, liebe Leute, wir reden über Lautern, wir reden über Düsseldorf, wir reden über Essen, die werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr sehen.
Vielleicht haben die ja nette zweite Mannschaften.
Ja gut, auch das besingst du ja, ne?
Gladbach, Schalke 2,
also
alle dabei.
Wenn man das 2 ausklammern kann, dann sind da ja noch große Namen.
Habe ich aber auch nur gemacht, weil Rödinghausen, habt ihr einen Reim auf Rödinghausen?
Rödinghausen ohne Pausen.
So.
Rödinghausen.
Aber ich wollte ja schon.
Biebernausen.
Ja, genau. Ja, sowas. Ich wollte halt so.
Im Kopf voll mit Flausen. Ich weiß es nicht.
Okay. Ich muss also nicht mehr zur Campino-Reimschule gehen.
Nein,
ich kann nicht so in die Duisburg kommen.
Du kannst, hier, never forget.
Rot-Weiß essen, ficken und vergessen.
Wir sind ja auch im Prinzip, ich hab's am Eingangs in der Folge ja schon erwähnt, hier am Start der Folge gerade erwähnt, wir sind ja auch sowas wie Produzenten inzwischen.
Ja. Ja, und das habe ich vorhin auch schon gesagt und diesen roten Teppich, den gebe ich euch jetzt gerne nochmal, das war das mitunter beste Intro, was ich in der deutschen Podcast-Landschaft jemals gehört habe. Nein, wirklich, ohne Flachs, und als ich mir gerade verraten habe, Tim, dass du das irgendwie, weiß ich nicht, nach irgendeinem Heimspiel unter der Dusche eingeladen, also groß, ich hätte es nicht erkannt.
Ja, Tim, der klingt nur so einem ganz kleinen Zeitkorridor am Tag so, und das ist
so zwischen 6 und 7 und dann muss ich auch mein Klavier unter der Dusche dabei haben, aber dann klingt das genauso.
Ja. Nein, Fischerprall.
Man traut ihm das nicht zu, aber das ist also Wenn man manchmal, wenn wir Frühdienst haben, dann geht die Frühsendung los und in der ersten Schiene klingt er dann genauso, dann singt er die Nachrichten auch tatsächlich dann die 6.30 Uhr Ausgabe, also wunderbar.
Einfach mal reinschalten morgen.
Natürlich, 6.30 Uhr, genau meine Uhrzeit. Ja. Darf ich kurz verraten, darf man hier verraten, wie spät aufgezeichnet wird oder ist das hier?
Wir sind voll transparent.
Genau, es ist jetzt gerade 9 Uhr und 17 Minuten. Mhm. Ne? Also wenn meine Stimme auch noch so ein bisschen, also es ist eigentlich gar nicht so meine Zeit zum Sprechen und Singen.
Ja.
Denn du willst natürlich die tiefe Stimme einsingen, das funktioniert hat.
Und morgen
so. Und die tiefe Stimme hatte ich also morgens irgendwann um 6 oder um, also zu deiner Zeit, wo du unter der Dusche Dinge einsingst, eingesungen. Wollte ich nur mal kurz erklären, wenn die Leute sich fragen, warum klingt der so nasal oder so.
Also wir stellen fest, wir sind musikalische Genies, Virtuos allesamt durch die Bank
weg. Gut, dass wir das auch nochmal geklärt haben.
Und wir stellen ebenfalls fest, beim MSV Duisburg gibt es auch zum Saisonende nochmal krasse News. Die schlechteste Überleitung dieser Staffel, aber ich habe ja letzte Woche schon in der Folge mit Bärbel Baas gesagt, mir geht die Energie für gute Überleitungen aus.
Auch so schlecht war das
in diesem
nicht.
Format. Es sieht so aus, Boris Schommers wird die letzten 4 Spiele dieser Saison nicht als Chefcoach des Meidericher Spielvereins miterleben. Und unser Kollege Jens Kubiolke ist dann gestern, nachdem die Meldung kam, auch zum Training gegangen.
Warum sind wir nicht zum Training gegangen, Nils? Muss man ja auch mal dazu sagen, wir hatten Frühdienst, ne? Sonst hätten wir das selber gemacht. Ne?
Ja, ich war tatsächlich, kurzer Exkurs, auf der durchgeschnittenen A40 Rheinbrücke. Mhm. Parallel dazu, die wurde ja mit einer speziellen Schweißbrenntechnik durchgeschnitten in
das
der Mitte. Da nörde ich ab bei sowas.
Spannender Termin.
Du stehst da und da ist dann so ein 1 Meter breiter Spalt, wo das Ding durchgeschnitten worden ist und du guckst durch diesen Spalt und siehst einfach unten nur den Rhein fließen.
Ja.
Exkurs beendet an dieser Stelle.
Also wir war also spannender als Training, oder was?
Das könnt ihr jetzt gleich beurteilen. Wir haben natürlich...
Da guckst du ja auch irgendwie in
irgendeinen Abgrund.
Gut, da wird uns die wenigsten werden widersprechen. Wir haben auf jeden Fall mit Fans vor Ort geredet und haben unter anderem an der Westender Straße Michael getroffen. Und wie schnell das mit der Trauer geht, wenn man sich dann wirklich nochmal hinsetzt und sich bewusst macht, ey, was passiert hier gerade mit dem Spielverein, fasst dieser Ton, wie ich finde, ganz gut zusammen.
Sowohl der Zug schon abgefahren, aber wer 42 Jahre Fan ist, wir haben Höhen und Tiefen miterlebt, sag ich mal, darum kann mich nichts mehr erschüttern. Da müsste wirklich die Welt untergehen und dann werden wir weiterleben. Aber jetzt keine Auskünfte mehr. Ich bin wirklich am Ende. Tut mir leid.
Naja, und da muss man mal sagen, Michael sagt, da kann die Welt und musste die Welt untergehen. Auf der anderen Seite merkt man natürlich, dass für uns alle eine Welt untergeht. Mhm. Ich meine, man muss auch dazu nochmal einordnend sagen, gerade an der Westender Straße sind natürlich die Jungs und Mädels, die in ihrem Leben fast nichts anderes kennen als den Spielverein. Ne? Die ihr ganzes Leben nach Blau-Weiß ausrichten und dann siehst du dich in dieser Situation und dann hast du diese News, die ja viele befürworten. Ne? Wir können uns einmal Hans Jürgen anhören, der hat auch noch was gesagt zur Schommers Entlassung.
Wer jetzt sich noch was ausrechnet, der hat mit Fußball gar nichts zu tun, ist unmöglich. Da ist das letzte Spiel noch in Dresden. Das ist eine Sache, die können wir nicht bewältigen. Da könnten wir den Jürgen Klopp hier haben, der würde das mit dieser Mannschaft auch nicht schaffen. Wir haben 3 Trainer hier gehabt. Das liegt einwandfrei an der Mannschaft. Und alle 3 Trainer sind mit dieser Mannschaft nicht fertig geworden. Und das ist das Schlimme.
So, ich glaube, man kann schon mal vorab sagen, Schommers Entlassung, da hat jetzt niemand gesagt, nein, bitte nicht. Der muss unbedingt noch bis zum Saisonende bleiben. Aber ich finde, der Hans-Jürgen hat ja schon eine ganz gute These in den Raum geworfen. Und zwar, da kannst du Jürgen Klopp holen, da kannst du Pep Guardiola holen, am Ende liegt es an der Mannschaft. Anhand eurer Gesichter würde ich vermuten, das könntet ihr so nicht zu 100% unterschreiben, Jörg Tim.
Ich würde das 0% unterschreiben. Also ja, natürlich liegt es irgendwo an der Mannschaft, das ist ja irgendwie so eine Floskel, die für mich irgendwie ein bisschen Unterbau braucht, damit ich sie wirklich in den Äther schießen kann. Mhm. Gucken wir uns, wie gesagt, natürlich gucke ich als Laie, ich habe keine Trainerlizenz etc. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn du mir den Kader vorlegst und sagst, was würdest du daraus machen? Ne? Natürlich fragst du 10 Trainer, vielleicht geben sie dir 10 Antworten. Ich würde aber halt allein dadurch, dass ich welche Leute wir da haben, hätte ich gesagt, das liegt für mich nicht an der Mannschaft per se oder an der spielerischen Qualität, sondern dass wir natürlich keine Mannschaft auf dem Platz haben. So gesehen liegt es nicht an der Mannschaft, weil nie eine da war. so gesehen, so blöd das klingt, auch wenn wir im Podcast Leute haben, die sagen, intern ist es super, und das will ich auch gar nicht bezweifeln, ne? Engin hat ja auch gesagt, die Stimmung ist gut, Pledel hat auch gesagt, die Stimmung intern ist gut, die verstehen sich auch gut, das glaube ich auch, aber natürlich ist es so, dass wenn du in einer Abwärtsspirale bist und jeden Spieltag von außen Negatives auf dich zukommt, kann das in meinen Augen auch nicht förderlich für das für eine gesunde interne Sache innerhalb des Teams sein, also für eine gesunde
Dynamik.
Dementsprechend bin ich mir da nicht sicher. Ich will nur aber darauf hinaus, dass ich sage, qualitativ sind da andere Mannschaften über uns, rein von den spielerischen. Und ich gucke schon auch ein bisschen Fußball und ich bin auch ein bisschen Nerd, wenn ich ein Hobby habe und wenn ich ein Steckenpferd habe, dann ist es Fußball. Und ich gucke ja lang nicht nur MSV, sondern ich gucke ja wirklich alles, was mir unter die Finger kommt. Ja. Will jetzt natürlich nicht sagen, ich bin jetzt kein Diamantenauge, ich bin jetzt kein krasser Scout, will aber euch ganz klar sagen, dass diese Mannschaft rein qualitativ, rein wie sie gegen den Ball tritt, nicht hätte absteigen müssen. Ne? Und da sind wir uns doch wohl alle einig. Ja, also dann, wenn ich dann höre, das liegt an der Mannschaft, sage ich, wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen über Boris Schommers geredet, jetzt ist er weg. Ich finde, dann sollten wir auch gleich nochmal ganz kurz zumindest flach nochmal in die Analyse gehen. Ich würde auch gerne wissen, Jörg, was du jetzt, wo er weg ist, davon hältst. Ich muss sagen, Schommers ist ein Stück weit auch eine einfache These und eine einfache Floskel, aber er als die Mannschaft ist Schommers gescheitert, und zwar daran, daraus eine Einheit zu machen. Mhm. Darauf, dass jeder für jeden kämpft. Die Stimmung mag vor- und nachspielen gut sein, auf dem Platz, finde ich, war da immer noch ein Fremdeln dazwischen.
Mhm. Ich bin ja auch treuer Hörer eurer Podcasts und das, was ich von den Spielern gehört habe hier in den Podcast, dass die Stimmung in der Mannschaft funktioniert, dass die intakt ist, das war in der vergangenen Saison oder davor auch anders. Da gab es vielleicht ein, zwei Spieler, die so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollten, spielen jetzt auch nicht weit weg von hier, woanders und treffen dort gerne mal
vielleicht
vom
Elfmeterpunkt aus. Vielleicht haben sie die Aufmerksamkeit auch gar nicht teilweise auch gar nicht bewusst auf sich gezogen, das muss man vielleicht auch nochmal sagen an dieser Stelle, aber sie haben die Aufmerksamkeit bekommen.
Genau, und so, das heißt, die Stimmung in der Mannschaft war meiner Meinung nach schon mal angespannter und schlechter, ohne dass ich da irgendwas weiß, auch wenn ich den Stadionsprecher der Frauen mache. Ich werde von allen Seiten immer wieder angesprochen, sag mal, was ist denn da? Ich weiß es nicht. Ich bin genau so ein einfacher Fan wie wir. Wir sitzen jetzt hier zu dritt und sind auf dem gleichen Wissensstand einfach. Ne? Ja. So, und deswegen kann ich auch nur sagen, so wie ich das wahrnehme, ist das keine schlechte Mannschaft. Wir haben doch diese Saison gesehen und haben doch plötzlich hier, ich weiß nicht vor wie viel Folgen, ist hier ein Feuerwerk abgefeuert worden, weil die einfach wieder richtig abgegangen sind, weil die gut gespielt haben, weil die sich den Arsch aufgerissen haben, weil die Trikots danach zerrissen waren, weil da der komplette Rasen an den Hosen hing. Also die können sich ins Zeug legen. Wo der Wurm drin ist, weiß ich nicht. Und wenn man natürlich auf Boris Schommers zurückschaut, der Mann, der ist zu einem Zeitpunkt installiert worden, da sind wir uns alle einig und das weiß der Verein auch, dass ich es auch so sehe. Das war ein sehr unglücklicher Zeitpunkt. Mhm. Warum zu diesem Zeitpunkt? Warum zu einem Zeitpunkt, wo ein Vural Engin
Drive hat,
einen guten Drive hat und wo der Vural merkt, so, also ich habe den so ein bisschen wirklich gesehen wie auf einem 3-Meter-Brett und so, der war die ganze Zeit, der wippte sich schon einen an ja. Und super, und wenn er da durchgezogen hätte, dann hätte der, glaube ich, also der MSV hätte im Niederrhein-Pokal meiner Meinung nach mit Vural Engin auf der Trainerbank am Ende den Salto machen können vom Dreier oder zumindest den Körper, und der wäre positiv ausgegangen. Jetzt sind wir rausgeflogen. Ob das komplett Schommers Schuld war, weiß ich nicht damals, weil der war 2 Tage im Amt und kannte gefühlt noch keinen
hier. Das war ein Bärendienst, das haben wir hier ja auch schon festgestellt.
Und mit so einem Start hier einzusteigen, ich will nicht sagen, also Boris Schommers als Mensch, würde ich sagen, tut mir auch echt so ein bisschen leid da natürlich. Der wurde hier ins kalte Wasser geschubst und natürlich, du bist Mensch und kannst sagen, mache ich oder mache ich nicht. Er hatte in dem Fall, sage ich, wie es ist, er hatte die Eier und hat gesagt, die Chance, die nutze ich jetzt. Ja. Was er aus dieser Chance, die er da jetzt aber leider aus seiner persönlichen Sicht vielleicht sogar vergeigt hat, weil er jetzt halt 4 Tage vor Ende der Saison seinen Job nicht mehr ausüben darf, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wo wir Herrn Schommers in Zukunft dann vielleicht nochmal sehen werden. Der Zeitpunkt, 4 Spieltage vor Ende der Saison den Trainer zu entlassen und jetzt die Interimslösung Uwe Schubert und Branimir Bajic gefunden zu haben, deutet für mich schon sehr darauf hin, dass man sich bestimmt komplett mit dem Abstieg abgefunden hat,
ja,
dass die ganzen, was Knolli auch letztens, dann höre ich auch auf, ich habe euch gesagt, ihr müsst hier eine Doppelfolge gefühlt machen.
Wir haben noch Speicherplatz, keine Sorge.
So, sorry, ihr könnt ausnahmsweise dann auch mal schneiden. Nein, aber die und jetzt habe ich einen Faden verloren durch mein Gebrabbel.
Tim. Der Verein hat sich mit der Regionalliga abgefunden.
Genau, der Verein hat sich mit der Regionalliga abgefunden und was Marvin Knoll zuletzt noch unter Tränen mit Kloß im Hals im Interview gesagt hat.
Nach Ingolstadt.
Ich versuche es irgendwie sinngemäß wiederzugeben. Er hat gesagt, ja, und die ganzen, er hat nicht von Phrasen gesprochen, aber diese ganzen, wir schaffen das noch und das Wunder und wie auch immer und so. Wir müssen uns jetzt mal realistisch irgendwie darauf konzentrieren, was hier ist. Wir haben in der Vorsaison, hat er gesagt, eine rotzige Hinrunde gespielt und jetzt bekommen wir die Quittung dafür. Die Situation ist einfach scheiße und das hört man da hinten aus der Kurve, da bekommen wir es quittiert. So ungefähr der O-Ton von Marvin Knoll. Ja. Und und da sieht man, was will ich damit sagen, der Mannschaft ist es in Teilen nicht egal. Ein Knolli steht da, der hat Tränen in den Augen, der hat ein Kloß im Hals, dem ist nicht egal, dass ihr seid eine Schande für Duisburg aus dem Block halt. Und ja, unglücklich da natürlich, dass der Magenta-Reporter sagt, uns wird hier Boris Schommers nicht ans Mikro gestellt. Was will man auch bei so einem Magenta-Reportern? Irgendwie sowas hat er gesagt. Es wurde vom MSV ja wieder zurückgerudert.
Ja.
Aber da kommt dann so irgendwie der MSV, der steht dann wieder da wie teilweise wie der letzte Depp, wenn das dann so abgebunden wird. Ihr merkt, ich rede mich in Rage.
Ja, aber es ist... Wir sind noch sehr nah dran am Thema, finde ich. Denn du hast den Blog Kommunikation aufgemacht.
Ja, ja.
Und das war das, da haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder drüber geredet. Und bis Abpfiff Ingolstadt ist es immer wieder so gewesen, dass das klare Bekenntnis nicht gemacht worden ist. Ne? So, jetzt mal Tacheles, das Ding ist gelaufen. Das hat es gut vor Ingolstadt in der PK, da hieß es auch, gut, da ging es dann immer um Glaube und Hoffnung. Ne? Und meiner Meinung nach, spätestens nach Mannheim hättest du damit aufhören müssen. Und zwar ganz strikt in der Kommunikation. Da hättest du sagen müssen, ey, natürlich kann man über ein Wunder reden, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir gehen runter in die Regionalliga West und wir schwören uns jetzt gemeinsam drauf ein. Ne? Und über Wochen immer wieder diese Durchhalteparolen und wir müssen weiter dran glauben.
Und dann ist, Entschuldigung, ich muss da wieder rein.
Ja, bitte, du bist hier Gast.
Nein, es ist,
haut
und
drauf.
Dann funktioniert es doch wunderbar, so wie es kommuniziert wurde, dass wir mit einem neuen Marketingchef der quasi Klinkenputzen geht, so fühlte sich das wieder an, so wie es vor ein paar Jahren auch mal war, unter einem anderen Vorstand, der das dann persönlich auch gemacht hat. Dieser neue Marketingchef, der geht rum und sagt, hier, guck mal, 15 Leute oder so, Markus Krebs voran, die machen weiter, Liga unabhängig.
Ja.
Und dann warten Fans des MSV Duisburg darauf und ich bin einer davon.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Wie gesagt, ich bin dort kein Mitarbeiter. Ich bin ehrenamtlicher Stadionsprecher und Fan. Das heißt, ich bleibe auch bei meiner Meinung als Privatmensch. Und dann warten Fans, und ich gehöre dazu, darauf, dass ich dann auch eventuell Geschäftsführung mal offenbart und sagt, ja, und ich gehe auf jeden Fall mit in die Regionalliga. Das hat man ja gefühlt auch erst vor 2-3 Wochen. Gesagt bekommen, kommuniziert
und dann ja auch nicht in aller Deutlichkeit. Und, das muss man dazu auch nochmal sagen.
So, und das Thema Transparenz beim MSV Duisburg, ach Mensch, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, hat sich dieser Verein auf die Fahne geschrieben und es könnte noch ein bisschen transparenter sein, es könnte noch
ein bisschen transparent.
Danke Tim, und ich wollte dein Ausrufezeichen haben.
Ja, und Leute, ex post facto muss man ja jetzt auch nochmal sagen, seit Wochen wurde uns erzählt, die Mannschaft glaubt noch dran. So wie Marvin Knoll dann nach Ingolstadt starten, der hat doch nicht erst nach Abpfiff das Bewusstsein entwickelt, yo, das is it jetzt gewesen. Na, du hättest einfach sagen können, natürlich hängen auch bei uns die Schultern, natürlich Natürlich hängen auch bei uns die Schultern durch. Natürlich merken auch wir, uns geht die Luft aus. Ja. Ne? Das hast du nicht so kommuniziert. Da wurdest du wieder, mit einfachstem Phrasenbesteck abgewatscht.
Und also, dann frage ich mich, natürlich kommen die Journalisten dann immer mit denselben Fragen um die Ecke, wenn sie doch wissen, dass es keine, also auf eine andere Frage wird es doch keine Antwort geben.
Ja,
und ich habe da letztens mit einem, ich gehöre ja auch dann irgendwie so zu dem Kollegium hier und so, das lassen wir jetzt aber gerne mal außen vor, aber ich habe mit einem schreibenden Kollegen dann gesprochen, ich sage so, du tust mir leid und die Gegenseite tut mir auch leid. Du musst jedes Mal dieselben Fragen stellen, weil du weißt, wenn du eine andere Frage stellst, dann bekommst du keine Antwort drauf. Die Gegenseite gibt aber auch immer wieder die gleichen Antworten, nämlich wir schaffen das noch, wir schaffen den Turnaround, das Wunder von der Wedau wird passieren und so. Hätte man einfach irgendwann gesagt, das ist jetzt Fakt, zu 99% sind wir abgestiegen und wir müssen uns jetzt auf die vierte Liga vorbereiten, dann wäre das ein Thema gewesen, dann hätte man auch Boris Schommers in Pressekonferenzen oder so nicht weiter irgendwie damit genervt, sag ich auch ganz ehrlich so. Als Trainer nervt dich das natürlich auch, wenn du jedes Mal die Frage gestellt bekommst, woher schöpfen sie den Mut, dass wir nicht absteigen.
Du hättest wahrscheinlich auch, sorry Tim, eine Sache noch, du hättest aber auch wahrscheinlich, das ist ein Effekt, ne, du nimmst den Druck natürlich für die Person, für die Akteure beim MSV Duisburg, die in der Öffentlichkeit regelmäßig stehen, so ein Stück weit vom Kessel. Du hättest aber durch so eine gnadenlose, durch so eine realistische Transparenzoffensive auch ein Stück weit wieder mehr Geschlossenheit, glaube ich, gehabt, ne? Weil ich glaube, ein Großteil der Fanbase hätte dann einfach gesagt, okay, immerhin akzeptieren sie es, immerhin machen sie uns nichts mehr vor. Ich will nicht sagen, dass es dann keine Schmähgesänge gegeben hätte in Ingolstadt. Ich will nur sagen, dass du dann wahrscheinlich am Ende der Saison, dass du dann am 38. Spieltag, am Ende des 38. Spieltages mehr Verständnis insgesamt gehabt hättest. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist es abgefahren. Jetzt, wenn du jetzt erst anfängst, du hast ja im Prinzip mit der Schommers-Entlassung, ja, gab es ja jetzt schwarz auf weiß das erste Mal wirklich ein Statement von Michael Preetz, wo er gesagt hat, so, jetzt müssen wir hier alles absäbeln, jetzt müssen wir hier die Strukturen anpacken und jetzt schon anfangen für die kommende Spielzeit, in Klammern, meine Ergänzung, in der Regionalliga West, Klammerzug, zu arbeiten.
Und jetzt sickert auch langsam durch, dass der Frauenfußball in Duisburg auf der Kippe steht, wenn ich das nur kurz für 30 Sekunden mal hier mit reinwerfen darf, was für mich echt auch nicht persönlich, weil ich da den Stadionsprecher seit fast 10 Jahren mache, aber das ist auch ein Ding, wo ich denke, schade, man muss Frauenfußball nicht mögen. Ich bin da auch erst irgendwie reingewachsen durch mein Ehrenamt. Ich weiß aber noch, wie wir damals 1998, ihr könnt euch auch dran erinnern, Pokalfinale in Berlin und unser FCR gewinnt da irgendwie mit 3 Toren, Inka Grings. Guck mal, und ihr grinst, ihr schmunzelt so. Also deswegen, und das sind dann solche Geschichten, wo ich denke, ja, Frauenfußball in Duisburg spielt keine ganz so unwichtige Rolle. Wenn man mal guckt, die letzte Bundestrainerin, ja, die hatte auch entfernt was mit dem MSV oder mit dem FCR, dem Frauenfußball hier
absolut
in Duisburg zu tun. Wenn man an die Top 5 Spielerinnen in Deutschland denkt, da gehört auf jeden Fall auch eine Inka Grings dazu.
Ja.
Ob die was mit Duisburg zu tun hatte, muss man jeder selber googeln. Ne? Aber es ist auf jeden Fall... Das liegt nicht am MSV, es liegt an dem ganzen Konstrukt im Frauenfußball. Was ich aber damit sagen wollte, du hast gerade angesprochen, dass der Geschäftsführer sich jetzt gerade offenbart mit Ideen.
Ein Teaser werfe ich noch dazwischen. Bitte. Wenn ihr interessante Gedanken zum Thema Frauenfußball generell und auch MSV Duisburg hören wollt, dann hört gerne mal in die letzte Folge rein. Wir haben das Thema intensiv mit der Bundestagspräsidentin, mit Bärbel Baas, diskutiert, die ja auch schon immer ein Duisburger Mädel ist und schon immer dem MSV die Treue hält. Und da haben wir es wirklich groß und breit diskutiert. Also hier Einschalthinweis nochmal, hört euch gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, auch die Folge von letzter Woche an. Sehr interessante Impulse, sehr interessante Eindrücke.
Muss ich zu meiner Schande gestehen, da habe ich noch Nachholbedarf.
Jörg, auch an dich persönlich nochmal.
Natürlich.
Gerne mal reinhören. Wir haben uns intensiv mit den Strukturen im Frauenfußball beschäftigt.
Mache ich total gerne. Meine Frau und ich sind riesen Bärbel Baas Fans, um das jetzt einfach mal so aus dem Privatleben zu erzählen. Und deswegen lauschen wir sehr gerne immer, was unsere Bundestagspräsidentin aus der Nachbarschaft sozusagen zu erzählen hat. Ja.
Zurück zum Preetz-Statement.
Ja, wenn Michael Preetz jetzt sagt, auch auf einer Jahreshauptversammlung letztens im Theater am Marientor, und das natürlich zu Recht, dass sich ein Drittligist keine Bundesliga-Frauenmannschaft erlauben kann, ne? Dass man das finanziell nicht stemmen kann. Das ist alles völlig legitim. Ich sage wirklich, auch wenn mir das in der Seele wehtun würde, aber wenn es darauf ankommen würde, der MSV wird irgendwie gerettet. Oder wir machen halt irgendwie dann noch weiter den Frauenfußball so, aber nur weil der muss ja irgendwie nebenher laufen. Dann sage ich, nee, dann macht kein Frauenfußball mehr und wenn es wirklich heißt, die Frauen kosten auch zu viel Geld oder wie auch immer und der Sponsor Capelli springt jetzt auch noch ab da, ja, und dann sage ich, dann macht wirklich, aber auch da, das ist, glaube ich, ein chronisches Grundproblem beim MSV Duisburg, Nägel mit Köpfen zu machen und einfach mal zu sagen, zack, so machen wir das jetzt. Hm. Ja, kein Mensch weiß, wie geht das weiter. Wir haben jetzt noch ein Heimspiel gegen Leverkusen. Da schlucke ich jetzt ohne Flachs, da schlucke ich wirklich. Ich mache das, wie gesagt, seit 10 Jahren und das wird höchstwahrscheinlich das letzte Mal, dass ich da den Stadionsprecher machen werde. Hm. Weil auch ich als Ehrenamtler so ein bisschen meine Zukunft, mein Leben und wenn es nur der Urlaub im Sommer ist, planen möchte. Und da will ich wissen, geht es in der zweiten Liga weiter, geht es in der Regionalliga weiter? Und die Planungssicherheit, die hat irgendwie gefühlt gerade keiner. Und deswegen harren wir der Dinge, was ich abschließend sagen wollte. Ich bin, als Michael Preetz gekommen ist, habe ich das Ganze einfach mal erstmal wahrgenommen. Natürlich hat man erstmal seine letzten Stationen so im Hinterkopf, hat dann aber auch im Hinterkopf, dass er mal für uns gezockt hat und klar, denkt, ja komm, der hat da bestimmt noch eine positive Verbindung. Deswegen, ich wünsche Michael Preetz und allen, die jetzt gerade auch neu beim MSV eingestiegen sind, echt nur das Beste. Ich habe sie persönlich leider noch nie kennenlernen dürfen, dazu kommt's bestimmt irgendwann mal, aber ich wünsche denen nur das Beste und einen langen Atem, den brauchst du hier in Duisburg auf jeden Fall. Aber das, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch der neue Marketingchef, wenn er rumgeht und sagt, hier die Leute, die ziehen mit. Ich hoffe einfach, dass dieser Drive erhalten bleibt, das Unternehmen hier, dass der Metzger von der Ecke sagt, ja, ich hau auch nochmal einen Fuffi rein und das haben wir alles schon mal gehabt, ich weiß. Und ich kann mir Unternehmen auch vorstellen, die sagen, nee, das haben wir damals 2013 gemacht und so und jetzt geht einfach nicht mehr. Mhm. Also ich will einfach, dass dieser Verein nicht komplett auseinanderbricht irgendwie. Ich habe zwischendurch das Gefühl, wenn ich das so mitbekomme, Planungsunsicherheiten rechts und links, dass es passieren könnte. Aber
ich möchte mal, wo wir die ganze Zeit darüber reden, dass die Identifikation mit dem Team fehlt, würde ich gerne mal die Frage in die Runde schmeißen und ich werde es auch ausführen. Wie wichtig ist eigentlich eher die Identifikation mit dem Vorstand? Weil eigentlich hat man ja klar, wenn man am Spieltag der Mannschaft nah sein möchte, gucke ich mir die Mannschaft an. Stehe also, feuer die Mannschaft an. Den Vorstand feuere ich nicht an. Ne? Also den Vorstand sehe ich nicht wirklich. Klar, der gehört irgendwie dazu, aber der ist ja irgendwie, der schwebt ja über den Dingen auch gefühlt. Gerade wenn du auf dem Stehplatz, wenn du ein ganz einfacher Fan bist, dann steht man ja auch manchmal häufig wie der Ochs vom Berg und fragt sich, was ist da los? Was geht da eigentlich? Und man fühlt sich so ein bisschen abgenabelt dann als Fan. Man gibt sein letztes Hemd, man gibt Geld, aber man fühlt sich trotzdem abgenabelt. Erstens, weil die Mannschaft schlecht spielt, obwohl man supportet. Das ist irgendwie so, also man gibt Herzblut und es kommt nichts bei rum. Ist immer blöd, egal wo. Ne? Dann hast du das Gefühl, Entscheidungen trägst du gar nicht mit. Ist ja klar, aber du hast auch schon lange irgendwie die Verbindung dazu verloren, dass du sagst, ja, das ist eine gute Entscheidung. Ne? Sondern wir sind eher schnell, dass wir sagen, was ist das jetzt schon wieder? Ne? Mhm. Da ist halt wirklich meine Frage, wenn wir immer darüber reden, Identifikation mit der Mannschaft und mit den Spielern, die sich irgendwie nicht mit dem Verein identifizieren, wie wichtig ist das, dass der Verein auch mal wieder aus dem Quark kommt? Weil so häufig höre ich das, Fans, die kritisieren, dass Legenden nicht eingebunden werden. Leute, die Aktionen aus dem Boden stampfen. Wir hatten ja auch schon mehrere Leute, die hier coole Aktionen für den MSV starten, die aber immer gesagt haben, sollen wir euch mal erzählen, wie lange der MSV gebraucht hat, um mal auf uns zuzukommen? Ja, also das ist halt immer so häufig gefühlt, so der MSV, euch, uns geht's schlecht. Hey Leute, kauft doch bitte mal hier dieses Stück Stahl. Oder Leute, bitte macht euer Portemonnaie auf. Da stehen dann Leute, wie die Leute, die gestern auf dem Trainingsplatz waren, ja, absolut, und geben ihr letztes Hemd, ja, und dann finde ich, ist dieses Elfenbeinturmgefühl, das beim MSV in der Vorstandsetage irgendwie herrscht oder das wir als Fans dann bekommen, das wird immer größer. Und ich denke da an den verstorbenen Kai Bernstein zum Beispiel bei der Hertha, der Präsident wurde, ein ehemaliger Hooligan ein Ultra.
Würde ein bisschen zu weit gehen.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob der nicht auch bei Ackermatches früher dabei war. Das kann ich jetzt nicht
sagen. Auf jeden Fall war er tief drin im Hertha-Game.
So, und die Hertha, und damit hat er auf jeden Fall, ich kann es nur von außen sagen, aber er hat ja zumindest damit zumindest ein paar Wogen geglättet.
Ja.
Ob er dann mit 777, diesem komischen, dubiosen Partner, sich da, den er dann ins Haus geholt hat, ob er der Hertha damit einen Gefallen getan hat, ist ja völlig egal.
Ja.
Aber, und er hat ziemlich untraditionalistische Entscheidungen getroffen für einen ehemaligen Ultra, aber ging ja nur darum, den Verein zu retten. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, da wurde so ein bisschen Ruhe zumindest in die Fanbase gebracht. Und du merkst es, hast es auch bei der JHV jetzt gemerkt, Preetz ist so eine Lichtgestalt. An Preetz Absolut. Hängen sich alle auf. Preetz, das hatte ich ja schon vor zwei Folgen gesagt, als wir das aufgedröselt haben, als ich in der JHV war. Der hätte auch alle im Raum beleidigen können oder einfach einen Eimer machen können und alle hätten gesagt, das ist der schönste Eimer, den ich je gesehen habe. Und
man hat halt
Sucht nach der Identifikation und zwar nicht nur ein Spieler, der die Nummer 10 hinten drauf trägt oder aus dem NLZ kommt, sondern auch mal jemanden, der sagt, ich bin einer von uns und so läuft's hier inzwischen und hier stinkt der Fisch vom Kopf und ich bin ein Teil dieses Fisches. Das passiert irgendwie viel zu selten. Also ich hoffe, meine kleine Exkursion auch zur Hertha will damit einfach nur sagen, die Leute lechzen danach, dass auch überhalb der spielerischen Ebene Leute Verantwortung übernehmen und sich auch nahbar zeigen. Und das hast du gerade bei der Preetz-Sache gemerkt. Wald hat sehr viel an Rückendeckung verloren. Da fühlen sich viele Leute verloren und sagen, oh, mit Wald jetzt noch weitermachen, das ist für mich ein Kompass ohne Norden irgendwie. Und dann klammert sich jetzt alle so an Preetz. Und deswegen, das war meine Exkursion. Ich frage euch, wie wichtig ist Identifikation nicht nur mit Trikot an, sondern, ich sag's jetzt so polemisch mal, mit Anzug?
Maximal wichtig. Und ich glaube, ist nur meine persönliche Meinung jetzt, ihr könnt das alle sehr gerne anders sehen. Ich glaube, Identifikation gibt es im MSV-Vorstand zu Genüge. Und wir müssen jetzt nicht nur über den Präsi, über den Vorstandsvorsitzenden reden. Ich möchte an dieser Stelle, da du den Vergleich zu Hertha gezogen hast, auch über Robert reden, Robert Komossa, auch ehemaliger Ultra-Fan, Sicherheitsbeauftragter und jetzt in den Vorstand gekommen. Der ist ja genau das. Ne? Das ist einer, der von den Ultras nach oben in den Vorstand gekommen ist. Ich möchte Uwe Struck erwähnen, na, der übrigens erstmal ein Hardcore-Supporter auch der Frauenmannschaft ist und auch blau-weiß blutet. Also du hast Identifikation.
Das Thema Uwe Struck ist übrigens, da müssen wir eine ganz kurze Klammer aufmachen. Uwe Struck hat jetzt gesagt, dass er nicht mehr für das Team Wald antreten möchte tatsächlich.
Das kann man aus verschiedenen Gründen, glaube ich, auch nachvollziehen. Da werde ich ihm keinen Vorwurf machen. Ich will nur sagen, Identifikation gibt's im Vorstand. Und auch Ingo identifiziert sich mit dem Verein. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem im aktuellen Vorstand ist Legitimation. Die hast du nämlich so, wie es jetzt ist, verloren. Und die würdest du meiner Meinung auch, ich habe da jetzt im Prinzip ja zwei Wochen drauf rumgedacht, die würdest du meiner Meinung nach auch nicht zurückbekommen, wenn es am Ende nur eine Vertrauensfrage gewesen wäre. Es ist gut, dass Maaßen jetzt gesagt hat, ich gehe mit einem neuen Team an den Start. Wobei auch dazu habe ich ein paar kritische Punkte. Es ist gut, dass es zu einer Kampfabstimmung kommen wird. Wie gesagt, Identifikation sehe ich, glaube ich, kaufe ich. Legitimation ist meiner Meinung nach nicht mehr da. Und da muss einiges dran getan werden, selbst wenn es jetzt erstmal den ersten Schritt Richtung Legitimation durch eine Wiederwahl gibt des aktuellen Vorstandes, heißt das für mich persönlich noch nicht, jetzt ist wieder alles gut. Also da muss einiges passieren. Jetzt ist das Team Maaßen aus dem Schatten getreten und dazu möchte ich noch einen kritischen Gedanken in die Runde werfen. Sagt mir gerne, was ihr dazu denkt. Ich glaube, es ist ja durchaus gut und richtig, dass ein neuer möglicher Vorstand, also ein Vorstandskandidat, Stallgeruch hat. Tim, du hast ja diesen Begriff hier im Podcast geprägt. Es ist wirklich nicht schlecht, dass jemand, der schon beim MSV Duisburg aktiv ist oder da mal rumgelaufen ist, sagt, ich möchte das jetzt machen. Ich finde es aber zumindest fragwürdig, wenn man als Aufsichtsratsmitglied jetzt hingeht und sagt, ja, das, was der Vorstand da in den letzten Jahren gemacht hat, das ist aber nicht so fein gewesen, denn Aufsichtsrat, ich meine, der Name steht ja letztendlich schon in der Funktion drin und da bist du natürlich, wenn du als Kandidat reingehst, meiner Meinung nach schon direkt ein Stück weit angreifbar, weil du bist ja schon ein Stück weit mit Schuld an der Misere, in der sich der Spielverein befindet. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, absolut.
Absolut. Identifikation, Vorstand, MSV Duisburg. Da kann ich eigentlich nur das bestätigen, was ihr gerade gesagt habt. Ne? Also wenn wir uns Robert Comossa, der gerne Bobby genannt wird, manchmal habe ich das jetzt verraten.
Ich nenne ihn nur Robert.
Ja, okay, nein. Ich habe auf jeden Fall genau das Gefühl gerade gehabt, als du von Hertha erzählt hast. Das ist ein Typ, der muss im Vorstand sein, meiner Meinung nach. Der ist nah an der Fanbase, der ist auch noch in einer Generation, wo man weiß, der kann das auch, wenn es geht, vielleicht noch 30 Jahre weitermachen und so. Das spielt meiner Meinung nach auch eine Rolle im Vorstand. Wie sehr kann man das Ganze psychisch und vor allen Dingen auch physisch noch weiter ertragen und wegstecken?
Ja.
Wir sind aber bei der Identifikation und da kann ich auch einen Uwe Struck nur nochmal lobend hervorheben, den ich jetzt auch mittlerweile, glaube ich, seit 7 Jahren kenne, weil er aufgrund seiner Firma, ich mache ja keine Werbung, aber dieses Zelt, was hier am Güterbahnhof manchmal steht.
Dieses gelb-schwarze
Zelt, genau. Und
habe ich schon mal von gehört.
Ne, die sind ja auch treuer Supporter der Frauen immer gewesen. Und irgendwann hat Uwe auch zu mir vor der Wahl schon gesagt, von wegen, ich will mich da jetzt mit in den Vorstand irgendwie, ich will mich da aufstellen lassen und so. Und aus 2 Gründen wollte er das auch machen. Nämlich A, damit auf jeden Fall der Frauenfußball auch so ein bisschen wieder mehr in den Fokus auch mit in den Fokus beim MSV Duisburg rückt, einfach um zu gucken, wie geht's denn hier weiter und gibt's da eine Schnittstelle. Und Uwe ist selbst einer, der fährt auswärts gefühlt mit Schal und stellt sich quasi gefühlt noch so mit in die Kurve.
Ja.
Uwe Struck war ein Mensch, der bei fast jedem Heimspiel der Frauen auch immer dabei war. Ingo Wald ist auch oft da gewesen halt. Ne? Also die Identifikation, die ist halt auch irgendwie komplett dann da. Müssen jetzt nicht mit dem Trikot auf der Bühne sitzen, aber schon so ein bisschen, ja, wer mir sagt, ich habe damals mit 9 Jahren das und das Spiel gesehen und der ist jetzt im Vorstand, da sage ich, alles klar, da ist die Identifikation da. Wenn es jetzt um Neuwahlen geht, dann finde ich, ist das auf jeden Fall einfach nur legitim. Ich finde es von Ingo Wald völlig nicht in Ordnung, sondern ich finde es gut, dass er diesen Schritt jetzt gegangen ist, dass er sich auch für sich, dass er es für sich einfach, jetzt ist die Platte voll, es tut mir leid.
Nein.
Ne? Okay, das sah so aus, als würde ich zu viel reden. Tue ich auch so. Also Ingo Wald hat meiner Meinung nach jetzt gerade den richtigen Schritt gewählt, indem er für sich gesagt hat, ich mache den Weg frei für was Neues. Das ist, denke ich mal, für den Ingo auch und für den Kopf, für die komplette Verfassung einfach, ja, denke ich mal, in Zukunft dann auch einfach alles etwas entspannter.
Ja.
Ja, ich mag den Ingo. Ne? Ich mag den Ingo.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen.
Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein ganz feiner Mensch. Der geht nicht an einem vorbei. Es gibt immer einen netten Smalltalk. Da wird immer die Hand geschüttelt und so.
Das ist korrekt.
Ganz feiner Mann, der sagt, der MSV liegt mir sowas von am Herzen. Ich nehme das alles auch ab. Nur auch da ist teilweise so, wie ich es vorhin bei Herrn Schommers gesagt habe, tut mir fast schon so ein bisschen leid. Und ich, also menschlich, ne? Ich bin so ein Empathiebolzen. Ich kann mich so hineinfühlen teilweise in die Menschen und denke so, jetzt, das ist ein Schritt auf jeden Fall, den muss man gehen. Was die Zukunft bringt, wer sich dort jetzt mit ins Gespräch gebracht hat, wer sich dort aufstellt, möchte ich jetzt einfach mal unkommentiert stehen lassen. Über ungelegte Eier möchte ich da gar nicht reden. Aber Stallgeruch abschließend ist wichtig, damit man weiß, wie der Hase in dem Laden läuft. Wenn man komplett von extern nach außen da reinkommt und überhaupt nicht weiß, wie die Strukturen da sind, dass es da vielleicht ein bisschen anders läuft als, keine Ahnung, bei Bayer Leverkusen oder ich weiß es nicht. Aber da sollte man schon auf dem Schirm haben, dass es hier nicht so einfach ist.
Also ich glaube, Identifikation sind wir uns einig, ist vorhanden. Wir reden jetzt.
Aber es ging mir ja weniger darum, dass ich sage, dass die Leute, die da oben sitzen, jetzt nicht sagen, wir sind eigentlich alles Lautern-Fans oder sowas, ne? Das ist mir schon klar. Aber was kommt davon an, ist ja die Frage. Warum stürzen sich die Leute jetzt auf einen Preetz und auf einen Heiland? Ne?
Aber nicht jeder ist ein Charismatic Leader, muss man auch sagen.
Ne? Also es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen den Leuten, das wollte ich auch nochmal klarstellen. Ich zweifle nicht an der Integrität bzw. einem Fan-Dasein von einem Wald, von einem Bobby Comossa oder sonst wem. Darum geht's überhaupt nicht. Also, ne, das ist mir lieb und teuer, dass diese Leute da sind und dass diese Leute ihr Herzblut und ihre Zeit in diesen Verein investieren. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht nur darum, was kriege ich auf der Base mit, was die Leute dir so erzählen, wie ihre Erfahrung mit dem Vorstand oder mit dem Herantreten an den Vorstand war und das dann immer so ein bisschen war, du hast das Gefühl, du redest hier mit einem Champions League Anwärter und nicht mit einer Mannschaft, die gerade mit 7 Meilenstiefeln in die 4. Liga starkst. Mhm. Ja?
Ja, verstehe ich den Punkt. Ich glaube allerdings, kommt immer darauf an, in welchem Rahmen man auf den Vorstand zugeht. Ich habe, glaube ich, letzte Woche schon von den Stallgesprächen gesprochen, die es ja regelmäßig gibt. Ich glaube, wenn du da mit Sorgen, mit Kritik auf die Jungs im Vorstand zugehst, wirst du immer eine ausführliche Antwort erhalten. Im Einzelfall oder in Einzelfällen ist es bestimmt so, dass man sich vielleicht ein Stück weit abgewatscht fühlt. Und gerade, und da hast du ja einen Punkt, gerade wenn man vielleicht mal ein größer angelegtes Projekt mit dem Verein zusammenwuppen will, ist der MSV Duisburg, das muss man sagen, ehrlicherweise in der Vergangenheit regelmäßig schwach gewesen.
Also ich finde dieser Austausch, also die Stallgespräche, super Ansatz, ist doch ein super Ansatz, hinzugehen und zu sagen, hör mal, alle paar Wochen lade ich ein, und das macht Ingo dann ja sogar, er holt sich zu sich ins Büro gefühlt halt, ne, in seine eigentliche Arbeitsstelle und hört den Leuten zu. Ich war selbst noch nicht dabei, aber so wie ich es erzählt bekommen habe, hört den Leuten zu, beantwortet ja, Fragen so. Und so, und das macht er ja auch, das macht er ja so gut es geht. Ich erinnere mich an irgendwelche Instagram-Live-Talks, die mit, glaube ich, damals noch sportlicher Führung, Geschäftsführung und Ingo Wald halt irgendwie im
VIP-Raum gestreamt.
So, ne, genau, ja. Die Geschichte damals. Auch das fand ich vom Ansatz her, fand ich super. Ne, vom Ansatz her fand ich das super. Allein diese Idee und die Möglichkeit der Fanbase zu geben, sich mit dem Vorstand, mit der Geschäftsführung so ein bisschen auszutauschen, man hat, oder ich habe zumindest auch danach in Kommentaren online gelesen, dass natürlich nicht jede Antwort befriedigend beantwortet wurde, aber es wurde zumindest eine Antwort drauf gegeben. Und so viel nochmal zum Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Transparenz und halt der Austausch mit den Fans. Also wenn jetzt ein neuer Vorstand irgendwie kommt, die sollten genau an der Stelle nicht ansetzen, sondern genau da weitermachen halt. Ne? Die sollten sich auf jeden Fall weiter mit den Fans austauschen. Das, was die Marketingabteilung gerade meiner Meinung nach ganz gut hinbekommt, auch mit tollen Aktionen, die medial auch noch mehr für positive Aufmerksamkeit sorgen. Auf dem Bierdeckel, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da werden auf dem Bierdeckel vom Marketingchef des MSV Duisburg halt, so wie damals die ersten Verträge unterschrieben wurden auf dem Bierdeckel, geht er jetzt hin und sagt, hier, Partner XY, bist du dabei, Liga unabhängig, und dann wird da eine Unterschrift drunter gesetzt von irgendeinem Sponsor, ja. Partner, wie auch immer. Und dann ist er im Boot. Und das ist doch geil. Das ist doch, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Wie absolut. War das früher? Hier auf dem Bierdeckel wurden Verträge gemacht oder auf einer Serviette. Die legendäre Geschichte gibt's ja auch. Das wird weitergetragen. Da hat sich jemand mit dem Verein identifiziert. Deswegen habe ich Hoffnung auf den neuen MSV Duisburg und bin auch deswegen etwas entspannter, wenn ich darüber nachdenke, es geht in die Regionalliga. Weil damit haben wir uns jetzt gefühlt alle abgefunden. Wir wissen, wir können das finanziell stimmen. Der MSV hat da auf jeden Fall keine Lizenzsorgen. Natürlich, wir haben noch weniger Kohle. Wir haben Auswärtsfahrten, die werden speziell werden auf jeden Fall. Aber vielleicht schmeckt da die Bratwurst besser. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir so schnell wie möglich wieder zurück in die dritte Liga kommen.
Ich glaube, wir haben hier ein ganz spannendes Thema aufgemacht, was wir natürlich in den kommenden Monaten auch wieder aufgreifen werden. Neuer MSV-Vorstand, neuer alter MSV-Vorstand, wie auch immer. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten noch viel über Identifikation, über Legitimation und dann auch über Kredit natürlich reden. Ne? Stellst du mit so einer Wiederwahl, möglichen Wiederwahl, deine Kredibilität auch wieder her? Mhm. Also viele interessante Aspekte. Tim hat aber, glaube ich, noch was anderes.
Ich möchte das Ganze hier versuchen mal rumzumachen. Wir sind jetzt ja, wie immer, wie es von uns bekannt ist, sind wir so ein bisschen von Hölzgen auf Stötzgen, ein wildes Kneipengespräch mal wieder ohne Kneipe. Ne?
Das müssen wir übrigens auch mal
ändern. Was aber mir noch ganz wichtig ist, ich möchte noch mal auf den Song zurück, den du gemacht hast, Jörg. Ne? Es geht mir darum auch, warum kommt so ein Song gerade hier bei uns in der Stadt so gut an? Und ich frage das immer wieder, was macht für dich auch der Ewigkeiten Duisburger ist? Und ne, also ich kann auch genau benennen, wann ich im ersten Mal im Stadion war. Das war 2000, noch altes Wedau-Stadion. Da habe ich nicht so viele Erinnerungen dran, aber ab 2004, ich bin Baujahr 92, also zu meiner Schande gestehen bin ich jetzt nicht Day One, aber ich bin von einem Bayern-Fan großgezogen worden, der inzwischen kein Bayern-Fan mehr ist, sondern nur noch Duisburger. Ich habe ihn bekehrt. Aber dieser Mann, Grüße gehen raus an meinen alten Herrn. Deswegen möchte ich sagen, ich konnte nichts dafür, ich habe es nicht besser gewusst. Möchte aber sagen, diese Identifikation beziehungsweise diese Art, mit Sachen umzugehen, Ist das für dich was Besonderes in Duisburg oder hat das irgendwie jeder Verein, der irgendwie mit seinem Verein zu leiden hat? Also ist das in Oberhausen genauso?
Nee, ich glaube, und das hört man ja auch ständig, wenn irgendwelche Reporter uns auswärts zeigen oder auch beim Heimspiel oder so, wenn sie die Stimmung hören und wir trotzdem wieder über 10.000 Leute in einem Drittligastadion halt haben und so. Es wird ja immer und immer wieder lobend erwähnt von, und auch jetzt eine Reaktion auf mein Lied in irgendeiner Zeitung stand, von wegen, wer solche Fans hat, die so damit umgehen, die dürfen einfach nicht in der Regionalliga spielen. Die müssen wieder auf, groß geht raus an Ben Redelings, großartig. Guter Fußballbuchautor aus Bochum, der hat das auch nochmal lobend erwähnt. Was ist in Duisburg das Besondere? Das Besondere ist, dass wir ja einfach in Duisburg so viel Scheiße in der Vergangenheit auch erlebt haben. Und da müssen wir nicht auf irgendwelche Großereignisse die auch medial weltweit um die Welt gegangen sind, reden. Aber solche Geschichten, die hier passiert sind, wo wir alle mal in einer kurzen Schockstarre waren, ob das Events sind, ob das irgendwelche Geschichten rund um irgendwelche Pizzerien sind in Neudorf oder ob das der MSV Duisburg ist halt. Ne? Man hat sich immer erschrocken, hat sich dann aber hier in Duisburg und das berappelt. Man hat sich dann darüber unterhalten auf der Straße und hat gesagt, hör mal, wie hast du das denn wahrgenommen? Und diese, das ist eine Art Therapie, die man hier untereinander fährt. Ich glaube, in München zum Beispiel.
Wir haben es uns auf dem Boden schön bequem gemacht eigentlich. Ne? Also wir liegen am Boden, aber eigentlich ist es doch ganz bequem. Wir haben uns doch schon ein Kissen und eine Decke genommen und eigentlich ist es ganz gut.
Komm, wir gehen gemeinsam unter diese Schlammdecke und heulen alle mal eine Runde, aber dann holen wir die Taschenlampe raus und machen
uns dann
langsam wieder so ein Licht am Ende. So, und das ist, glaube ich, beim MSV Duisburg ähnlich.
Und genau das werden wir in den kommenden Wochen machen. Wir wühlen uns durch den Matsch. Wir werden natürlich im Stadion sein am Wochenende. Tatsächlich das erste Mal überhaupt im Business.
Ich muss auf jeden Fall mir noch schicke Sachen kaufen.
Ete Petete tatsächlich. Wir wurden ja verlost von Guido
Lilienthal.
Im Rahmen seines Adventskalenders dürfen wir eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner, ich bin mir gerade noch gar nicht sicher, im Businessbereich begleiten beim Spiel SV Sandhausen. Beim Spiel MSV Duisburg gegen den SV Sandhausen. Hätte eine richtig tolle Party für uns, für alle Beteiligten werden können. So wird es ein Trauerspiel. Wir werden natürlich ganz genau drauf gucken, was macht Mannheim im Anschluss. Denn es kann natürlich sein, wenn Mannheim performt und wir nicht, dass es das dann auch rechnerisch gewesen ist. Mhm. Und wir werden natürlich gucken, dass wir in der kommenden Folge Streifendienst 1902 dann auch einen Akteur aus dem Verein für euch haben, der uns die Frage beantwortet, und wat nu? Mhm. In diesem Sinne, ein kleiner Teaser schon mal auf die kommende Folge. Jörg Konradi war heute unser Gast. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Stadionsprecher, MSV-Fan, Journalist, Singer-Songwriter.
Ach, oh Gott, Singer-Songwriter. Klingt so nach James Blunt. Aber was ich sage ist, also dieser Podcast, wie gesagt, der gehört zu mir oder bei mir zu meinen Top-5-Podcasts. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier bin und weil das hier auch irgendwie so die...
Auch nicht,
die,
weil wir dir gerade noch einen Fuffi zugesteckt
nein,
haben.
Nein. Also hier ist super einfach. Das ist geil und hier wird einfach Tacheles geredet. Ihr haut raus. Ich habe mich wieder gefreut, in diesen Räumlichkeiten mal gewesen zu sein.
Hier bei Radio Duisburg.
Duisburg, ach, das war auch damals schön, ich erinnere mich, aber ich erzähle es jetzt gar nicht, vielleicht mal ein andermal oder so. Radio Zebra, es war eine schöne Zeit, nicht wahr, Tim Köxerlan? Grüße gehen raus. So, Entschuldigung.
Geschichte von früher, Tim, hast du noch eine Geschichte von früher, die du loswerden willst?
Ich sage Dankeschön, Jörg.
Und damit können wir diese Folge auch sehr gut schließen. Ich habe auch, ihr habt es gerade schon beim Intro gemerkt, ich habe unsere Folgenverpackung ein bisschen angepasst.
Aber nur für diese Folge, da reden wir nochmal
drüber. Vielleicht auch für die kommenden Folgen noch. Tim ist kurz davor, das Veto einzulegen oder hat es gerade schon off-air getan.
Vielleicht gibt es ja demnächst noch einen persönlichen, weiß ich nicht, Bumper oder irgendwie sowas, der dann plötzlich ominöserweise bei euch im E-Mail-Postfach landet. Irgendwas Musikalisches mit eigener Melodie oder so. Müssen wir mal gucken.
Songwriter Konradi wieder. Jörg, vielen Dank für den Moment. Danke, dass wir uns das hier gemeinsam auch in so einer furchtbaren Situation irgendwie noch nett gemacht haben. Und euch, liebe Leute, sage ich bis nächste Woche. Haut rein.
Ciao.
Ciao, Kakao.
Wir glauben selber kaum. Im Sommer geht es nach Düren. Nach Gütersloh und Wiedenbrück. Doch irgendwann sind wir zurück.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.